Schönen guten Morgen.
Moin, moin.
hi, Jordi. Also wir sind jetzt heute wieder in der Früh mal benannt, gell? Mhm. Haben wir gestern Abend mit dem Podcast aufgehört und halt geht's schon wieder weiter, ist dieser Terminstress. So.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Michi, gerade beim letzten Gespräch am Vortag. Also diese Freude, die ich gestern verspürt habe, weil dieses Interview so dermaßen schön war und dermaßen produktiv war und inspirierender war, tatsächlich. Total, ja. So klischeehaft es auch klingt, aber es war so gut einfach, dass ich immer gedacht habe, am liebsten da die jetzt nur 10 Folgen am Stück aufnehmen.
Das stimmt. Vor allem war es extrem nachhaltig. Also ich mache ja das meistens so, dass ich mir den Podcast so bei einem langen Abendspaziergang dann noch mehr anhöre. Und das habe ich ja gestern gemacht. Und tatsächlich, die Folge war genauso schön, wie ich sie auch in Erinnerung hatte. Und hat beim Zuhören schon wieder total Spaß gemacht.
Umso besser.
Umso besser. Also man kann nur empfehlen, gell, den ZuhörerInnen, sich die Folge anzuhören. Also ja, ich glaube, inhaltlich wäre man einmal besser. Ich glaube, von unserer Führung her wäre man immer besser. Macht da immer mehr Spaß, gell. Also heute haben wir auch einen tollen Gast.
Ah ja, wen denn?
Jordi himself.
Oh.
Ja, oh. Tatsächlich geht es heute um dich. Und ich würde sagen, wir widmen uns dem Thema The Italian Hand nach dem Intro.
Bist du süchtig nach neuen, kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig, denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael Mach und Jürgen Breu.
Jordi, The Italian Hand. Ich kann mich noch erinnern.
Ein Herzensprojekt.
Ein Herzensprojekt, ja. Ich kann mich noch erinnern, als du mir das damals erzählt hast. Ich war von der Idee an sich schon fasziniert, also von der eigentlich total verrückten Idee. ja, und die ist ja eine echte inspirierende Geschichte. Also du hast ja jetzt deine neue Website online, breu.design. Und da ist das Projekt The Italian Hand sehr ausführlich beschrieben und sehr eindringlich. Also man fühlt sich da fast mitgenommen auf die ganze Reise, auf das ganze Abenteuer. Es ist wirklich schön zu lesen. Und ich finde es schön, wenn wir heute einfach über dieses Projekt einfach mal sprechen.
Gerne.
Ich wusste ja schon, du hast das ein Faible für die italienische Herrenmode und das hast du mir damals schon erzählt. Aber wie kommt man jetzt auf die Idee? Man muss vielleicht kurz dazu sagen, The Italian Hand ist eine Audiodokumentation über die Kunst der italienischen Herrenschneiderei. Ist das so korrekt?
Mhm, genau.
Wie kommt man jetzt auf so ein Thema? Das ist jetzt schon ein bisschen crazy.
Also ja, das ist auch für mich relativ spontan gewesen. Also da steckt eigentlich gar nicht so viel Geschichte dahinter. Also das hat irgendwann angefangen, dass ich auf Instagram so ein bisschen in die Schneiderei-Szene reingekommen bin. Einfach aufgrund dessen, weil ich mich durch ein Feed gescrollt habe und dann so immer wieder in Richtung Herrenmode ein paar Accounts entdeckt habe. Und so die klassische Herrenmode war jetzt aber mir noch nie auf dem Schirm so recht. Ich habe es schon faszinierend gefunden, wenn man die Kunst gehabt hat, sich gut zu kleiden. Also gerade in einer Zeit, wo
Jogginghose und so weiter, gell? Wieder auf dem Vormarsch ist.
Ja, wobei nichts gegen Jogginghosen. Jogginghosen sind cool und haben ihre Berechtigung, aber.
Wie war der Spruch vom Lagerfeld? Wer Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Das ist mir tatsächlich parallel gerade auch eingefallen. Aber ja, dieses Zeitlose und dieses Unvergängliche und lang anhaltende an der klassischen Herrenmode, das hat mich schon irgendwie gecatcht und es hat ein bisschen entfernt mit Kreativität tatsächlich auch zu tun. Mhm. Also die farbliche Abstimmung, die Mischung aus Materialien, Texturen und so weiter, das ist eine Komposition, eine Synergie aus verschiedenen Elementen, die man jetzt am Körper trägt und die ja so die eigene Identität ein bisschen widerspiegelt. Und ich habe da so ein paar Accounts einfach so mal aufgeschnappt und habe mir dann gedacht, boah, ist das cool. Und gerade so einzelne Personen, Influencer, die das Ganze in diesen modernen Kontext des Social-Media-Universums gebracht haben, Das hat mich halt sehr, sehr fasziniert. Und ein paar sind so rausgestochen, also dieser Luca Rubinacci zum Beispiel, das ist so ein ultra lebendiger, also der typische italienische Gentleman, wie man ihn sich vorstellt, wie er im Bilderbuch steht. Also ein junger Kerl, dessen Familie eine tiefgreifende Geschichte in der italienischen Herrenschneiderei hat, der wirklich so der Vorzeige-Influencer ist, aber jetzt nicht in diesem negativ angehauchten Kontext, so quasi ich verkaufe mich dafür alles, sondern der Influencer, wie man ihn sich vorstellt. Er zeigt viel aus seinem Lebens- und Arbeitsalltag, er zeigt viel vom Handwerk an sich, also von der Schneiderei, er zeigt viel von der Umgebung und wie auch die Mode da so den Effekt hat, gell.
Also eigentlich ein real Influencer, muss man sagen, gell?
Richtig, also Er ist so einer der Influencer, wie er sein sollte. Mhm. Und es gibt da noch ein paar andere, also den Fabio Attanasio zum Beispiel. Das sind so ein paar große Namen in der Szene und die sind da am schillerndsten, sage ich jetzt mal, in diesem Social-Media-Universum.
Bevor wir vielleicht in die Details einsteigen oder in die Namen schon einsteigen, würde ich gerne so ein bisschen diese Reise so stufenweise moderieren, dokumentieren, wie auch immer. Ich würde da gerne mal zurückgehen. Also wir halten fest, so dein Fable für italienische Herrenschneiderei und so, das ist ja nachvollziehbar, gell? Also zwar ungewöhnlich, finde ich jetzt schon, gell? Aber durchaus nachvollziehbar. Dann kam die Idee, einen Podcast darüber zu machen. Ist das richtig?
Genau. Also zuerst war es so der Podcast und dann war es eher so Audiodokumentation, der Begriff.
Okay, das sehe ich jetzt auch noch als coole Idee, als im Kreativberuf, gell? Da vielleicht jetzt einen Podcast drüber zu machen. Also finde ich eine tolle Nische auch. Aber jetzt kommt's. Wie du das Ganze umgesetzt hast, ist ja schon ein wenig verrückt, oder? Also vielleicht können wir mal auf das ein bisschen eingehen.
Also es war so ein bisschen eine Flutwelle an neuen Informationen, an neuen kreativen Tätigkeiten, an einem neuen Handwerk und überhaupt alles war neu. Also alles war unberührt und es war halt wirklich so der Kopfsprung ins kalte Wasser, gell.
Aber allein das ist schon echt eine coole Story, weil ich weiß noch, wie das damals so, das hast du ja so neben der Arbeit gemacht und neben der Arbeit geplant und so. Und wie du jetzt schon beschreibst, das war alles neu, gell.
Also selbst. Also nicht nur die Branche war neu, weil man denkt sich ja so, okay, wenn jemand jetzt eine Audiodokumentation macht oder einen Podcast, das hat schon ein bisschen was mit einer journalistischen Tätigkeit zu tun. Und jetzt kommt man da mit einer Branche in Berührung, die man eigentlich nur jetzt so vom Hören sehen kennt. Aber man kennt ja die Geschichte nicht. Man kennt nichts von den Personen dahinter. Man kennt das Handwerk nicht. Man kennt die Geschichte nicht. Also was gab's da für prägende Ereignisse?
Aber genau über das wolltest du ja berichten, richtig?
Ganz genau. Und da war aber so der erste Knackpunkt, was mich wochenlang beschäftigt hat, bevor ich da überhaupt irgendwas angefangen habe zu machen, nämlich wie schaffe ich das, dass ich mich so positioniere, dass ich jetzt nicht der Experte bin, der andere über das Thema aufklärt oder belehrt, sondern der einfach nur bestimmten Personen eine Bühne gibt. Das war mein Ziel.
Es ist eine sehr inspirierende Aussage, die war das bereits beim Lesen. Du hast das ja auch auf deiner Website so beschrieben und Ich finde, diese Gedankengänge, die darf man sich ruhig zweimal einverleiben und nochmal drüber nachdenken, weil natürlich hat man das Problem, gell, als Nicht-Experte, und in vielen Bereichen ist man ja Nicht-Experte, trotzdem hat man vielleicht die Leidenschaft oder die Power, irgendwas aufzunehmen oder irgendwas zu berichten, und man muss sich da natürlich richtig positionieren. Und man kann ja nicht als Scheinexperte durchgehen, man kann aber auch nicht als Fan wirken, also als dummer Fan. Das ist ja genauso Blödsinn, gell?
Ja. Und ich habe halt auch gewusst, wenn ich jetzt einsteige so in die Welt des Podcasts und auch in die Welt der klassischen Herrenmode, es gibt ja so viele unfassbar gute Experten in dem Bereich, die so viel Wissen haben, gell? Und Ich wollte mir da nicht die Blöße geben, dass dann nach der ersten Woche oder nach den ersten zwei Wochen jemand herkommt und sagt so, was machst du da? Du hast gar keine Ahnung. Genau. Also von was redest du eigentlich? Und
aber ist ein schmaler Grad, gell? Das wollte ich
vermeiden. Ist ein sehr schmaler Grad, klar. Das Glück, was ich da aber gehabt habe, tatsächlich, dass ich mir eine Nische gesucht habe oder gefunden habe, wo ich halt andere erzählen lassen konnte. Das war der ausschlaggebende Punkt. Und da war ich total dankbar und froh darüber, dass es bis dato keinen Podcast gegeben hat, der explizit die italienischen Schneider und Schneiderinnen da zu Wort kommen lässt und deren Geschichte erzählt. Das war so mein Aufhänger.
Also du hattest das recherchiert und tatsächlich gab es nichts.
Genau, also es gab vielleicht so ansatzweise mal ein paar Folgen in irgendeinem Podcast, der sich so mit der italienischen Schneiderei beschäftigt hat, und von klassische Herrenmode gibt es schon in vielerlei Hinsicht, aber das italienische Handwerk im Gespräch mit den italienischen Einwohnern und Handwerkern selbst, das hat es noch nicht gegeben.
Okay. Der nächste Schritt deiner Reise. Also, hattest du da schon den Namen oder den Projektnamen definiert, oder?
Das kam tatsächlich dann bei der Konzeption, bei der Gestaltung der ganzen Grafik, bei der technischen Vorbereitung. Ich habe mir, glaube ich, so 20, 30 verschiedene Namen mal aufgeschrieben und habe die mal so auf mich wirken lassen. Und in einem Interview ist mir das dann gekommen, wo so ein Altmeister der Schneiderei mal interviewt worden ist auf YouTube, wo er dann auch gesagt hat, so, die Kleidungsstücke machen jetzt nicht unbedingt den Unterschied, weil ab irgendeinem Punkt ist jedes Kleidungsstück in irgendeiner Weise gleich. Du kannst nicht recht viel Revolution in ein Kleidungsstück packen. Ausschlaggebend ist der Mensch dahinter, der dieses Kleidungsstück anfertigt, und die Kultur, die dahinter steckt, die Geschichte, die dahinter steckt. Und das hat so ein bisschen den Funken überfliegen lassen, dass ich gesagt habe, was lässt denn letzten Endes dieses Kleidungsstück herstellen? Es sind die Hände der Menschen, die dahinter stehen, und so ist dann die Italian Hand daraus geworden.
Schöne Story, wie der Name entstanden ist. Du hast das auf deiner Website auch schön bebildert, gell?
Also ich liebe das, wenn das so ein bisschen einen philosophischen Touch hat, gell, und nicht nur irgendwas Beliebiges rausgesucht ist. Also ich liebe das absolut.
Okay, also du hattest dich entschieden für das Thema. Du hattest eine Lösung, wie du dich positionierst. Die Idee war geboren sozusagen, und du wusstest, du möchtest einen Podcast über dieses Thema machen. So der nächste Schritt des Abenteuers ist ja jetzt schon eher völlig ungewöhnlich. Also du hättest ja auch anfangen können, den Podcast zu machen. Du hättest Leute anschreiben können, keine Ahnung, dass man diesen Podcast quasi ja über Remote macht, so wie das wahrscheinlich die meisten machen. Und jetzt kommt's, du hast aber jetzt einen Schritt gewagt. Ich glaube, den macht einer von, kurz überlegen, 10.000. Einer von 10.000. Also du hast dich jetzt entschieden, nach Italien zu reisen und die ganzen großen Persönlichkeiten wirklich selbst zu interviewen. Mhm. Dieser Branche. Ist ja eine krasse Entscheidung, oder? Also Respekt und Hut ab, dass du dich für so einen Schritt entscheidest.
Vielen Dank. Erstmal, also ja, das ist ja wirklich.
Also hat schon fast was Gänsehautmäßiges, ohne Scheiß. Das muss man jetzt schon mal betonen, weil, also Leidenschaft und Engagement ist ja gar kein Ausdruck in dem Fall. Also man muss sich ja das mal vorstellen, es ist ja so schon nicht einfach, weil du eben kein Experte bist. Du magst zwar die Thematik, aber du hast das ja vorher schön beschrieben, du bist ja kein Experte, du willst ja den Status gar nicht vermitteln, du willst ja nicht als Fake-Profi da irgendwie dastehen. Mhm. Und jetzt die Entscheidung, okay, das kann und will ich umsetzen, indem ich losreise und indem ich bei den ganzen Menschen, die da einen Einfluss haben, die da was zu sagen haben, die bekannt sind in dieser Branche, möchte ich mal anklopfen. Also im wahrsten Sinne des Wortes anklopfen. Hm. Respekt.
Ja, das Lustige ist, dass eigentlich der ganze Kontext oder die Situation drumherum mich eigentlich schon von selbst dazu gebracht haben, weil ich habe mir überlegt, okay, du sprichst jetzt eigentlich, du sprichst im ersten Schritt schon mal nicht in der Landessprache Italienisch, weil es ist ja es soll ja international zugänglich sein. Nachträglich synchronisieren wollte ich es auch nicht. Mhm. Deswegen.
Entschuldigung, wenn ich schnell einwerfen muss, außer deine Family Guy-Kenntnisse, Bibidi-Bibidi-Babidi-Babidi, die hast du.
Genau, mit dieser italienischen Geste dann, gell.
Das war der Italienisch.
Genau, das war das Einzige und gerade nur so ein Espresso hochhalten und so. Ja.
Genau.
Sonst ging nichts mehr. Aber ja, das war so die Entscheidung, okay, ich muss eigentlich den Podcast oder die Audiodokumentation auf Englisch durchführen.
Jetzt noch ein Schritt an alle, die das hören. Also noch so eine kleine Hürde nebenbei. Du kannst es jetzt gar nicht auf Deutsch machen, sondern musst es auf Englisch machen. Okay.
Genau. Also ich muss es auf Englisch machen. Ich muss mich da total, also das ist okay. Ja, das ist schon tatsächlich so die erste Hürde, weil du kannst ja nicht Slang Englisch reden, so normales, wie du es jetzt mit irgendwelchen Freunden von dort machst, sondern du brauchst schon ein gehobeneres Englisch. Du brauchst eine bestimmte Sprache, die jetzt nicht zu übertrieben journalistisch ist, aber die schon ein gewisses Niveau hat. Mhm. Und das war so die erste Schwierigkeit. Und dann musst du schauen, dass du trotzdem möglichst einfaches Englisch sprichst, wenn du mit Italienern und Italienerinnen sprichst, die halt noch schlechter Englisch sprechen als du. Hürde Nummer zwei.
Ich finde so schwierig, wenn Leute schlecht Englisch sprechen. Also da habe ich mich immer schon extrem hart getan. Ganz schlimm ist bei den Asiaten, finde ich, wenn man da irgendwie telefoniert und die sprechen so schlechtes Englisch, das ist furchtbar. Also da möchte man im Boden versinken.
Ja, also überhaupt, also Franzosen, Spanier, Italiener, die haben alle ein bisschen Schwierigkeit mit dem Englischen. Manche sprechen es besser, manche weniger gut, aber du hörst halt sehr viel Akzent raus und das ist halt die Schwierigkeit. Und deswegen war auch Remote keine Option, weil ich gewusst habe, ich weiß nicht einmal, wie die Internetverbindung dort ist. Ja. Anrufen kann ich auch nicht und was bleibt mir dann anderes übrig? Und dann denke ich mir, warum nicht hinfahren? Weil Italien ist jetzt sowieso gleich ein Nachbarland von Deutschland, also insofern jetzt nicht die größte Entfernung. Und ich würde für mich selber auch mal direkt in die Szene einsteigen und das hautnah erleben, wie es da eigentlich abgeht. Mhm. Und das war schon sehr reizvoll und sehr spannend. Und deswegen wollte ich das auch umso mehr machen.
Also wenn der Gedanke ist schon, der baut so viele Bilder im Kopf, gell? Man sieht dich schon so durch die Gassen gehen, an irgendwelchen quietschenden Türen anklopfen. Also das visualisiert man eigentlich im Kopf schon so stark. Was war der nächste Schritt?
Der nächste Schritt war eigentlich die Reise an sich, beziehungsweise ein ganz großer Schritt, der eigentlich vor der Anreise noch passiert ist, war die ganze Planung der Interviews. Das war für mich auch so ein Punkt, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, krass, also wirklich, da war ich selber fasziniert, dass das so funktioniert hat, weil ich war, wie gesagt, in dem ganzen Zeitraum fest angestellt. Ich war Vollzeit angestellt, also 40 Stunden in der Woche habe ich gearbeitet.
Mindestens.
Genau. Und nebenbei dann so, also wie viele Faktoren damit einspielen. Also ich muss einen Urlaub planen. Den muss ich rechtzeitig ankündigen. Und ich habe eine Woche, die ich mir fix einplanen kann. Die kann ich auch nimmer spontan eine Woche voranschieben oder vorziehen. Geht nicht. Also wenn ich mir die Woche einplane als Urlaub, dann steht die. So, und jetzt muss ich schauen, dass ich in der Woche möglichst viele Interviews ausmache mit verschiedensten Unternehmern und Unternehmerinnen aus der Branche, die selber ultra viel zu tun haben, die einen ultra knappen Zeitplan haben. Und
also auch organisatorisch echt schwierig, gell?
Das war schon krass, ja, und mich hat es so verwundert, dass das so ja relativ reibungslos geklappt hat, weil von der Kontaktaufnahme, die ja auch nur hauptsächlich über E-Mail und LinkedIn passiert ist.
Also du hast die Leute quasi kalt akquiriert, sozusagen. Du hast die wirklich angeschrieben.
Richtig. Also ich habe mal quasi eine textliche Vorlage geschaffen, wo ich über mein Herzensprojekt spreche und das einleite. Und dann habe ich das einfach reihenweise rausgeschickt und schon für jeden angepasst, also für jede Person entsprechend angepasst, aber so die Kernessenz, die Grundbeschreibung des Projekts war immer gleich.
Wie viele Menschen hast du angeschrieben, Jordi?
Ich glaube, das ist ungefähr 50.
Übrigens ganz interessant, vielleicht für die ZuhörerInnen, diese Excel-Liste, also schematisch ist die, auf Breu.design kann man sich die anschauen unter die Italian Hand. Ich finde das total spannend. Also auch in dieser schönen Beschreibung kommt diese Akquise-Liste vor. Ich finde das eine mega Idee, Jordi, dass du die so mit rein dokumentiert hast. Finde ich echt cool.
Ja, das war so bestreben, weil ich möchte den Prozess so möglichst transparent zeigen und was da eigentlich abging, weil ja, mal so nach Italien fahren und ein paar Leute interviewen, das ist leicht gesagt oder das ist so schnell, kommt so schnell über die Zunge, aber was da so dahinter steckt, vor allem wenn man nicht nicht mal ansatzweise in der Branche ist.
Ja, und ist schon mal was, ich finde ja, in deiner Story jagt ja ein verrücktes Ereignis das nächste eigentlich. Ist ja das schon so heftig, die Menschen anzuschreiben und on point genau in deiner Urlaubswoche hier auch zum Termin zu kriegen, als No-Name, als Nicht-Fachmann, also ist ja das schon echt eine Höchstleistung. So, jetzt kam noch erschwerend nebenbei dazu, du brauchtest auch noch ein vollständiges Audio-Equipment.
Genau. Also das war tatsächlich das Leichteste von allem. Ich habe den großen Vorteil gehabt, dass wir tatsächlich zu dem Zeitpunkt gerade ein Projekt abgeschlossen haben, so ein Kundenprojekt, was wir da gemeinsam gemacht haben. Und davon konnte ich das so ein bisschen zehren und deswegen habe ich ja die Mittel da dafür gehabt. Aber ja, es war auch ein bisschen abenteuerlich, weil der letzte entscheidende Teil des Equipments einen Tag vor Abreise erst bei mir daheim angekommen ist. Also ich hätte schon irgendwie geschafft, wenn das Mikrofon jetzt nicht mehr gekommen wäre, dann hätte ich halt nur zwei gehabt. Also
aber
Ich habe Gespräche mit mehreren Personen gehabt und dann hätten sich halt zwei Personen eins teilen müssen oder so. Oder man hätte es irgendwie hinbekommen.
Du meinst wie bei einem Schlager, wo beide ins Mikro singen?
So Rücken an Rücken, ja. Oder? So wie beim Van Halen-Konzert. So. Mit Windmaschine und so.
Das erzeugt schon unter Umständen Herzrhythmusstörungen, wenn du sagst, das Mikro war am Tag davor oder kam am Tag davor erst an.
Ja.
Okay, Nerven, also hey, gibt's euch die Story, also ist echt heftig. Okay, übrigens, du hast da so dokumentiert, wie du die Personen angeschrieben hast, das ist echt wert, das mir anzusehen. Also ein bisschen den Gesprächsverlauf, gell? Also wirklich toll dokumentiert. Man sieht da dein Audio-Equipment live, also ist auch echt cool. Man sieht, du hast so dein ganzes Set fotografiert, das du mitgenommen hast. Auch das ganze Gewicht, gell?
Es waren insgesamt, glaube ich, weiß nicht, 15 Kilo, 17 Kilo, irgendwas. Also es war ultra heftigst schwer. Weil es war nicht nur also ich habe mir dann total blauäugig, habe ich mir so eine Audiotasche gekauft, wo ich das Ganze reinpack. Und die war brechend voll, also das die Lasche fast gar nicht mehr zugangen. Und das ist halt auch nicht der klügste Kauf gewesen, weil diese Audiotasche quadratisch ist. Also die ist, okay. die ist nicht einmal schön zu tragen.
Das und, ist ein Case.
Und neben dieser Tasche habe ich halt auch noch meine normale Umhängetasche gehabt. Und da ist halt schon, also es war gerade Jahresanfang, Januar, es war kalt, ich habe dann nur einen Mantel angehabt und also bin ultramäßig ins Schwitzen gekommen, einfach dessen, weil ich halt so viel gehetzt bin während der Reise und das dann noch hinterher zu schleppen, also furchtbar.
Du hast dann noch den Teil beschrieben, unerwartete Hilfe von Übersee, vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen, bevor du quasi deine Reise angetreten hast.
Das war eigentlich total cool und zwar so ein bisschen eine Schnapsidee, aber ich habe mir gedacht, warum nicht? Also Fragen kostet ja nichts und ich habe dann einen angeschrieben, der eine Audiodokumentation über Herrenschneiderei gemacht hat tatsächlich mit einem sehr erfahrenen Autoren und Journalisten aus der Branche und da hat er so eine in sich abgeschlossene Serie mal gemacht und die lässt sich auch auf Spotify und überall anhören. Und die hat mich total gefesselt. Also die hat mich so fasziniert, weil die ultra gut gemacht war. Also mit Hintergrundgeräusche, also das war so richtig eine N24-Doku in Audio. Also wirklich, wirklich toll. Und ich habe mir gedacht, genau das ist die Person, von der ich Hilfe bekommen wollen würde. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe die Person mal an. Diesen Pedro Mendes, der das gemacht hat, Kanadier, der auch für das kanadische Radio arbeitet. Und den habe ich angeschrieben. Der hat dann völlig überraschend geantwortet, ja, ich helfe da gern dabei, weil es einfach die gleiche Interesse war, der gleiche Berührungspunkt, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir uns tatsächlich mal per Videocall zusammengeschalten und dann hat er mir so ein paar wertvolle Tipps gegeben, wie ich denn damit umgehen muss. Unter anderem, dass ich die Interviews vor Ort mit den Personen mache. Das war auch nochmal so ein Faktor, was mich dann dazu bewogen hat, dorthin zu fahren.
Aber echt inspirierend, gell, zu wissen, man muss nur die Dinge tun. Es beißt niemand, es sieht man ja in deinem Beispiel, wie toll dann die Leute drauf eingehen und
absolut. Also da habe ich schon wieder gespürt, wie offen und wie locker die Italiener sind, also wirklich toll, da kamen, auch wenn es mal nicht funktioniert hat, also wenn jemand keine Zeit gehabt hat, trotzdem hat er sich die Mühe gemacht, hat sich bedankt dafür, dass ich ihn eingeladen habe und hat dann gesagt, ja, leider funktioniert es so nicht, ich bin da nicht in der Stadt oder sonst wo. Stimmt. Und dann ist es auch kein Problem, gell? Und trotzdem haben letzten Endes 15 Personen, das muss man sich mal vorstellen, das ist unfassbar, also 15 Personen haben sich bereit erklärt, in dieser Woche, in der ich Urlaub gehabt habe, mit mir Interview zu führen, mit einem völlig fremden Typen, der Anfang 20 ist, der noch nie in der Fashionbranche irgendwie tätig war, einfach mal sich eine Stunde oder zwei hinzusetzen und da mit dem zu quatschen. Krass. Also völlig unerwartet.
Ja, Charlie, 15 Personen und wirklich namhafte Persönlichkeiten aus der italienischen Herrenmodebranche, kann man das so sagen?
Richtig, also definitiv keine No-Names, keine Hinterhofschneider oder so, sondern das sind halt auch wirklich Personen, die international bekannt sind, auch die man in Modemagazine sieht. Also
haut schon ein bisschen Gänsehautfaktor, muss ich echt sagen. Das muss man sich mal reinziehen. Also Respekt, ja, ich glaube, da kann man sich echt ein paar Scheiben abschneiden, auch von der Herangehensweise, von dieser Durchsetzung natürlich, gell? Also wirklich cool.
Und das hat mir gezeigt, oder das ist bis heute ein nachhaltiger Erfolg für mich persönlich, weil gerade wenn wir jetzt unseren Podcast machen und man möchte neue Gäste für den Podcast gewinnen, ich merke, dass mir dieses Mindset immer noch ein absoluter Vorteil ist, weil einfach anschreiben, einfach fragen und dabei das Ganze persönlich halten und nicht irgendwie werblich an die Sache rangehen, nicht irgendwie den Anschein erregen, dass man jetzt irgendwie einen Profit daraus schlagen möchte, sondern hey, es geht um ein Herzensprojekt, ich würde das gern mit dir machen, hast du nicht Lust dazu? Und ich merke, dass das auch jetzt wieder erneut fruchtet, genauso wie es damals bei dem Projekt gefruchtet ist. Also ist ein schönes Erlebnis für mich und kommt da uns beiden zugute, gell, jetzt mit unserem Podcast-Projekt.
Absolut. Und ich glaube auch von der persönlichen Entwicklung, also das ist eine ganz schöne Geschichte, also wirklich. Okay, dann hast dich auf die Reise gemacht und du hast deine Termine quasi gehabt und dann hast dich, wie auch auf der Website schön beschrieben, mit Flixbus und so weiter, bist du dann das losgestartet.
Also diese ganze Reisegeschichte war ja auch schon für sich. Also sogar die Hinreise schon, gell? Ich hätte um ein Haar den Bus auch verpasst und man muss ja dazu sagen, 6 Stunden Anreise von Salzburg nach Mailand. Und ich bin ja am Abend, das war der Sonntag, Sonntagabend bin ich ja losgefahren oder habe den Bus gebucht, dieses Ticket. Und am Montag früh um 8 war ja schon das erste Interview in Mailand. Also ich musste Montag früh dort sein. Eine andere Chance gibt's nicht. Und hätte ich am Vortag diesen Bus verpasst, dann hätte ich wieder absagen müssen oder verschieben müssen. Ich hätte gar nicht mal gewusst, ob die Person dann auch Zeit gehabt hätte.
Ich würde gerne nochmal auf die Herzrhythmusstörungen zurückkommen. Okay, also kleine Ultrastress. Okay. Ja. Aber die Hinreise, die hat ganz gut funktioniert, glaube ich, oder?
Mhm, genau, also einmal, also wo ich dann im Bus gesessen bin, ab da war es ziemlich cool dann.
Das heißt, du kamst an und dann Hotel und das klappte ja auch dann ganz gut wahrscheinlich, oder, mit den ersten Interviews?
Mhm, genau, also tatsächlich die Interviews am ersten Tag. Ich hatte 2 geplant, 2 davon haben dann auch stattgefunden, nur ich habe halt dann, also ich war ohne Schlaf und das hat man dann auch gemerkt. Zum Glück haben mich beide Interview-Gäste oder Partner auf dem Espresso eingeladen, also das ist so ein typisches Ritual dort, gell? Das ist fast schon fester Bestandteil und nur deshalb konnte ich die Interviews dann auch tatsächlich durchführen, weil ansonsten wäre ich da an Ort und Stelle eingeschlafen.
Also warst du eigentlich schon erschöpft, oder, wie es dort warst?
Ja, voll.
Du hast eine schöne Anekdote erzählt auf der Website, als du, glaube ich, auf den ersten Interviewpartner gewartet hast, gell? Und du dann angesprochen wurdest von einer fremden Person, ob du denn nicht ein Espresso möchtest oder einen Kaffee trinken möchtest, oder? Vielleicht kannst du das mal wiedergeben.
Das war tatsächlich bei der Sixt-Filiale, wo ich meinen Mietwagen abgeholt habe. Und die Filiale hatte da noch zu und habe da davor gewartet. Und dann sind halt die beiden Kollegen, die da an dem Tag Schicht hatten, sind dann kurz raus und sind ins Café nebenbei. Und dann hat mich die eine so gefragt, ob ich auch einen möchte, weil sie wahrscheinlich gesehen hat, dass ich da gerade warte und rein möchte, meinen Wagen abholen. Das war ganz nett, ja, weil
aber,
das war so die typische italienische Herzlichkeit und Spontanität.
Aber ich glaube, hast du eine Idee auf der Website so beschrieben, das wartest du mal ab, ob das ein Deutscher auch macht, gell?
Ganz genau, ganz genau.
Eher mal nicht, glaube ich.
Eher nicht.
Okay, die technisch alles gut gelaufen bei den Interviews meistens oder immer? Ja.
Überraschend, ja. Mhm. Also nur bei einer Person, das war die Francesca Serafin, also war für mich ein sehr, sehr wertvolles Interview und an dem Abend, als ich dann ins Hotel zurück bin und dann die Aufnahmenprobe gehört habe, da habe ich dann gemerkt, so, oh, da habe ich zwischendrin immer regelmäßige Störgeräusche drin.
Ah, okay.
Da ist erst einmal das Herz in die Hose gerutscht, bis ich dann gemerkt habe, okay, das ist nur in den ersten Minuten so. Der Rest war dann sehr klar, sehr, sehr geräuschbefreit. Aber ansonsten wirklich überraschend, wirklich gut gelaufen. All die Personen an sich, die ich interviewt habe, also die sind auch sehr, sehr gut mit allem zurechtgekommen, haben sich die Kopfhörer aufgesetzt, haben sich vors Mikro gesetzt. Es gab keine Schwierigkeiten wegen am Abstand oder wegen am zu undeutlich reden oder so. Also gar nicht.
Man muss sagen, Jardis war ja ganz, ganz, ganz kurz vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie. Ganz kurz davor, gell?
2 Wochen, genau.
2 Wochen, okay. Ja, auch deine Headlines auf der Website, Design Newcomer trifft auf Made in Italy. Ich finde die auch ganz schön. Also es ist wirklich Empfehlung, die Geschichte mal zu lesen, die vollständige. Hat was sehr Charmantes auch. Du hast es auch bebildert mit den ganzen Schneidern und also auch deine Erlebnisse fotografisch festgehalten. Ist wirklich schön. Wie lange warst du in Italien?
Eine Woche insgesamt.
Eine Woche. Mhm. Und du hast, glaube ich, dann abends immer dein Material aufbereitet, oder?
Richtig, in meinem viel zu kleinen Hotelzimmer. Also ultra siffig, dieses Hotelzimmer. Also gegenüber der Autobahnauffahrt, neben einem Spielcasino.
Die Autobahnauffahrt ist durch dein Zimmer gegangen.
Ja, fast. Also es war schon echt krass, aber es war lustigerweise, ich hab da so ein paar Selfies gemacht in dem Zimmer und habe mich da selber fotografiert, wie ich da an dem ultra mini Tisch arbeite und so, und ich finde, ich bin nachträglich total glücklich, dass ich dieses Zimmer
glaube ich auch
genommen habe, weil das so dieser bezeichnende Charme des Ganzen ist, weißt,
stimmt,
kreativ sein im kleinen Kabuff und ja, mit möglichst wenig Mitteln total spontan alles durchziehen. Genau. Und also tolle Stimmung. Ich erinnere mich immer wieder sehr gerne an die Zeit zurück.
Das glaube ich. Man braucht da auch nicht viel, gell. Also ich glaube, das gehört alles dazu und das hat, glaube ich, alles so sein müssen, gell. Also zumindest sieht man das in deiner visuellen Dokumentation, spürt man das, das hat alles so sein müssen. Mhm. Okay, die ganzen Persönlichkeiten, die du getroffen hast, du hast ja eh beschrieben, die waren alle ganz nett, die waren alle total entgegenkommend, gell, und ist ja, also deine Vorstellung hat sich total bestätigt. Das hat ja schon was von was man will, das kann man auch umsetzen, gell. Also so, und also wie man in den Wald reinruft, kommt es zurück. Also du bist von jedem gut behandelt worden und ich glaube sogar netter wie erhofft, oder?
Absolut. Also der letzte Gast aus der Woche, der hat es mir wirklich persönlich angetan. Das war ein Unternehmer also vom Comersee, der wohnt in der Region Como und der macht oder der stellt quasi Einstecktücher, Krawatten, Schals und so weiter her. Also eher so die Accessoire-Richtung. Mhm. Und der hat sich tatsächlich die Zeit genommen und ist mit mir ins Auto gestiegen und hat mich erst einmal in der Region rumgefahren zu seinen Kontaktquellen, zu seinen Herstellern und so weiter.
Wahnsinn.
Also der hat mich dann mitgenommen in die Webereien, gell, und in die Fabriken, wo Stoffe gemacht werden. Also mehr an die Quelle kannst du gar nicht rankommen. Und das war total lustig, weil wir haben uns auf dem Weg da unterhalten und ja, wie es gerade so in der Branche ausschaut. Und er hat da ganz begeistert mir zugehört, wie ich zu dem Projekt gekommen bin und hat da wirklich alles aufgesogen. Und als wir dann bei der Fabrik waren, habe ich diesen älteren Herrn getroffen, der die Fabrik geleitet hat. Und der hat sich so gefreut, dass wir da waren. Und der hat gleich alles im Detail gezeigt und hat mir die Teams gezeigt, die da am Computer gesessen sind und am Computer die Stoffmuster grafisch vorbereitet haben für die Maschine, die das dann auf die Stoffe druckt. Und hat da erzählt und der ist aus dem Erzählen gar nicht mehr rausgekommen, so leidenschaftlich war der. Und dann sind wir runter in die Fabrik und zu den ultra lauten, ohrenbetäubenden Webmaschinen, gell, die dann reihenweise die Stoffe von Dolce & Gabbana und Gucci ausgedruckt haben. Also
krass,
wirklich, wirklich heftig. Ich durfte da leider keine Fotos machen, weil da natürlich die Unternehmen dranhängen, gell, und war auch kein, also das war nichts Fake-mäßiges, sondern du hast halt im Hintergedanken gehabt, diese großen Modekonzerne ziehen sich die Fertigkeiten und die Materialien aus dieser kleinen Fabrik raus.
Krass.
Und also war sehr, sehr faszinierend und sehr cool zu sehen. Und da habe ich das auch wirklich wertgeschätzt, dass sich der Unternehmer Zeit genommen hat, um mir das Ganze zu zeigen. Weil er hätte auch sagen können, du, passt, ich setze mich mit dir eine Stunde hin, keine Minute länger, wir führen das Interview durch und dann haust wieder ab und das passt. Aber bevor wir das Interview durchgeführt haben, wollte er unbedingt, dass wir uns die Gegend anschauen und dass wir uns die Bezugsquellen von ihm anschauen, diese Fabriken, von denen er seine Materialien und seine Produkte zieht.
Also bitte, jetzt einmal Hand aufs Herz. Das, erstens kann man sowas gar nicht erwarten. Man erwartet sowas ja auch gar nicht. Mhm. Und ach, wer würde das bitte hier tun? Also
ja, das ist,
ist wirklich, also auch menschlich ist das ganz heftig, gell? Also wirklich.
Ja, diese Lust darauf, sich Zeit zu nehmen und jemandem einzuweihen in seine Tätigkeit. Also
ja, ich finde, das ist ein unfassbarer Respekt, der dir auch ja entgegengebracht wird. Also
absolut,
dass man dich das ernst nimmt und auch wertschätzt und also wirklich heftig. Mhm. Ja, Wahnsinn, fast sehr aufregend zum Zuhören. Also man spürt förmlich die ganze Reise da. Jetzt musst, aber ich glaube, das waren so die Highlights, oder? Was die Reise an sich betrifft. Jetzt kommt noch die Heimfahrt. Die, glaube ich, die waren verrücktesten, gell?
Also es war ja auch so eine Gefühlsachterbahn. Also um es kurz zu halten, die eigentlich geplante 6-stündige Heimreise hat letzten Endes 20 gedauert. ja, weil einfach Buslinien verpasst wurden, weil ich übersehen habe, in welcher Station ich einsteigen muss. Dann kam eine Zollkontrolle dazu, dann kam der Umweg nach
Drogenrazzia dazu.
Genau, das war überhaupt das Beste. So Flixbus, ich habe eigentlich das Ticket von Salzburg nach Mailand gebucht und habe gedacht, ich fahre nach Salzburg und fahre von dort gleich runter nach Mailand. Nee, eben nicht. Flixbus ist erst den Umweg nach München raufgefahren und dann von München nach Mailand. Also dieser Umweg völlig sinnfrei eigentlich, aber hat dazu geführt, dass ich dann 1000 Züge und 1000 Busse zwischendrin noch nehmen musste. Aber
also du hast ja geschrieben, du hättest dich besser vorbereiten sollen auf die Reise?
Nee, also naja gut, höchstens der Zeitpunkt, dass ich zumindest weiß, wo muss ich dann in Mailand wieder einsteigen, damit ich den richtigen Bus erwische. Das ja, aber alles andere hätte man nicht so vorbereiten können. Mhm. Naja, und der andere Wermutstropfen war halt eben der Kostenfaktor, weil mir dann selbst ein halbes Jahr später noch Strafzettel in den Briefkasten geflattert sind, weil ich irgendwo falsch geparkt habe, weil ich irgendwo in eine verbotene Zone reingefahren bin, wo ich hätte gar nicht fahren dürfen.
In Italien?
Mhm. Also, das ist furchtbar. Das ist also du siehst es gar nicht, wenn du da durch die Stadt fährst. Und alle fahren gefühlt 100 in der Innenstadt. Und
du hast das an Fiat 500 gemietet, oder?
Genau.
Cool. Aha. Ach so, ja, also, du hast dann die Strafzettel noch. Oh, Wahnsinn. Das war eine ganz kostspielige Reise im Gesamten, oder?
Ja, also ja, an die 3000 Euro war ich los dann insgesamt.
Krass.
Lehrgeld sozusagen.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich würde es gar nicht so sagen, weil ich finde die Story so dermaßen rund. Und ich würde, also vom Zuhören, ich meine, du hast das erlebt, ich höre die Story ja nur, aber ich würde nichts wegtun. Also ich würde nichts, also selbst wenn der Geld sparen hättest können, ich glaube, das hat alles genau so sein müssen. Und ja, 3000 Euro gibt man im Laufe des Lebens für mehr Schmarrn aus. Also ich glaube, dass das eine wahnsinnig gute Investition für deine Entwicklung, für deine Persönlichkeit, für Menschlichkeit, für Abenteuer, also ich glaube, das kann man überhaupt nicht in Frage stellen.
Genau, also das ganze Projekt hat mir persönlich so viel Reife gegeben und so viel Selbstbewusstsein. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein anderes Projekt in der Form geschafft hätte.
Mhm. Tolle Geschichte, Jordi, muss ich echt sagen. Also ebenfalls, also wir hatten ja gestern die Folge mit Raman Chafari, und da haben wir schon geschwärmt danach, weil die auch so inspirierend war, aber ich muss wirklich sagen, also auch die Folge finde ich total inspirierend und also so eine schöne Geschichte. Ich kann nur jedem empfehlen, dass man die einmal liest auf der Website, weil einfach die Erzählung auch schön rüberkommt und ich finde es extrem wertvoll, auch für Design, kreativ Interessierte sowieso.
Tatsächlich gibt es noch ein bisschen unveröffentlichtes Material von der Audiodokumentation. Das möchte ich eigentlich ganz gerne jetzt vorm Jahreswechsel noch durchbringen, weil es war, wie gesagt, 2 Wochen vor der ganzen Corona-Thematik, Lockdown war dann, und dann ist das Projekt leider eh völlig eingeschlafen. Also Reisen waren nicht mehr möglich und von da an war das eigentlich so der Schlussstrich.
Man muss vielleicht sagen, Charlie, du hast den Podcast dann veröffentlicht mit 5 Folgen oder 6 Folgen, glaube ich, gell?
Also aktuell sind es 3 Folgen.
Ah, okay.
Mhm. Drei von 7 oder 8.
Ah, gesamt jetzt 7 oder 8.
Genau. Mhm. Also das ist so eine in sich geschlossene Serie. Mhm. Thema Mailand. Ich hätte eigentlich vorgehabt, nach Neapel zu reisen und einmal vielleicht auf Sardinien oder so. Also da, wo halt wirkliche Pioniere auch tätig sind in der Branche. Aber ist leider nicht mehr zusammengekommen und dementsprechend beschränkt sich jetzt quasi nur auf diesen Zeitpunkt.
Hm. Aber du hast ja ein bisschen durchklingen lassen. Vielleicht nimmst du es ja mal irgendwann wieder auf, gell?
Richtig, also ich hätte jederzeit eigentlich die Möglichkeit, weil jetzt kann ich ja schon von einer bestimmten Vorgeschichte zehren. Also das ist schon ein großer Vorteil. Man kann sich immer wieder darauf berufen, man kann sich dann auch ganz anders präsentieren und vorstellen bei den Personen. Und dementsprechend, ich halte es mal offen, wer weiß, was draus wird.
Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Design oder zur Kreativarbeit. Du hast ja ein ganz schönes Design dafür entwickelt und hattest da auch eine schöne Anekdote, was die Musik zum Podcast betrifft. Die hast du quasi extra komponieren lassen, richtig?
Mhm, genau, also das war so mein erster.
Also deine Liebe zum Detail ist auch cool, muss man echt sagen.
Ja, das war so mein persönlicher Anspruch und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Lehr- oder Inspirationspunkt, dass man einfach, wenn man so ein Herzensprojekt mit Begeisterung durchführt, dass man einfach jedes Detail im Auge behält und da Wert drauf legt und nicht nur sagt so, ja, ich möchte jetzt einen Podcast machen, aber es bleibt dann auch bei dem Podcast oder Hauptsache, ich produziere jetzt da irgendwas Audiotechnisches, sondern alle Berührungspunkte sollten idealerweise mit viel Begeisterung, mit viel Herzblut durchgeführt werden. Ob das jetzt das Intro ist, ob das Nebengeräusche sind, ob das dann Social Media Arbeit ist, ob das diese Aufbereitung in textlicher Form ist. Also jede Facette sollte meiner Meinung nach ins Detail beleuchtet werden und mit Elan und mit Leidenschaft durchgeführt werden. Und tatsächlich war das mit dem Intro mein erster Berührungspunkt mit Fiverr. Also ich war immer schon ein bisschen kritisch eingestellt gegenüber diesen Plattformen. Aber da habe ich tatsächlich gemerkt, in der Praxis, wenn du an einem Projekt arbeitest, wo du halt eh von deinen Mitteln schon beschränkt bist, dann kann Fiverr auch echt vorteilhaft sein. Also wirklich, wirklich wertvoll. Ich habe da ein Duo aus Neuseeland kennenlernen dürfen, die dann für mich dieses Intro komponiert haben. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die haben auch verschiedenste Varianten davon komponiert. Das konnte ich ja wunderbar einarbeiten in meinen Folgen und war da richtig dankbar dafür.
Ist natürlich auch eine andere Nummer, als wie irgendeine Stock-Musik zu kaufen, gell, und einfach da rein zu rotzen. Ja. Ist natürlich auch total unique und auch von der Story einfach cool.
Also alles, was ich auf diesen Stock-Datenbanken gefunden habe, waren so ultra-stereotypische Mandolinen-Musik. Ja. So furchtbar, also viel zu klischeehaft. Ja. Das hätte den ganzen Kontext einfach nur verfälscht und
tolle Story, Charlie. Also finde überhaupt so für alle Kreativen, für alle Designer, die sich nicht trauen, die sich viel zu wenig trauen, ist das der beste Beweis. Traut euch, macht die Dinge.
Und vor allem traut euch, wenn ihr kein Experte in irgendeinem Bereich seid.
Genau.
Also dieses einfach mal probieren. Und es ist immer eine Sache der Kommunikation, wie man es verpackt, wie man sich selber positioniert. Ich kann da der ärgste Anfänger sei in einem bestimmten Bereich. Wir haben es eh schon im Dialog mal oft einmal besprochen, jetzt gerade was unsere Interviewtechnik betrifft, wenn wir Gäste in unserer Show haben, also wie wir da rangehen, wo wir gesagt haben, dieses bewusste, naive so ein bisschen rausklingen lassen, ja. Also auch mal nicht informiert sein, sondern das aus dem Gast herausziehen zu können. Es ist alles eine Frage der Positionierung. Und wenn ich mich so positioniere, dass ich das Projekt durchführen kann, ohne mich jetzt als Experte profilieren zu müssen, dann kann auch das zu guten Ergebnissen führen.
Absolut.